Direkt aus Europa, Nummer 386, Seite B.
Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die USA haben mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein umfangreiches Rüstungsgeschäft abgeschlossen. Wie ein Pentagon-Sprecher in Washington mitteilte, geht es um die Lieferung von Raketen und damit verbundenen Technologien im Umfang von mehr als 3 Milliarden Dollar. Beide Länder seien an einer stabilen Region am Persischen Golf interessiert, hieß es weiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein enger Verbündeter der USA im Nahen Osten. Das Wetter. Überwiegend bewölkt mit Regen oder Schneefall. In der Silvesternacht Niederschläge und Abkühlung auf 9 bis minus 2 Grad. Neujahr stark bewölkt mit Regen bei 7 bis 14 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 12 Uhr.
Deutschlandfunk, 11.05 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht auf der A1 Köln Richtung Dortmund. Zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid liegt ein totes Wildschwein auf der linken Fahrspur.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Pünktlich, zuverlässig, sicher. Die Schweizer Eisenbahnen funktionieren wie ein Uhrwerk, sagt der Zugverkehrsleiter im Stellwerk des Hauptbahnhofs von Zürich.
Die Eisenbahn ist Teamarbeit. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Das erklärt auch ein bisschen noch der Teamspirit. Also man ist Eisenbahner. Es ist nicht einfach ein Beruf wie ein anderer. Also die Zusammengehörigkeit im Team ist schon spezieller.
Auch der Züricher Hauptbahnhof ist eine Welt für sich, sagt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.
Es ist ein kleiner Kosmos, der alles anzieht, weil Bahnhof ist ja auch Treffpunkt. Darum haben wir auch sämtliche sozialen Schichten hier, vom Banker bis über den wirklich Gloscher, der auf der Straße lebt, das gibt es auch. Aber das gehört zu jedem Bahnhof, das ist nicht nur hier so.
Kommen und Gehen im Hauptbahnhof Zürich. Eine Sendung von Simonetta Dibban. Am Mikrofon begrüßt sie Thilo Kössler. Unter der gigantischen Kuppel des Zürcher Hauptbahnhofs fühlt sich der Reisende wie ein Pilger im Dom. Dabei herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Im 19. Jahrhundert, als der Zürcher Bahnhof an den Rand der Stadt gebaut wurde, gingen täglich 4 Züge auf die 23 Kilometer lange Strecke nach Baden. Die Spanisch-Brötli-Bahn brachte die Gebäckspezialität aus Baden mit Volldampf auf die Frühstückstische der Zürcher Bourgeoisie. Heute ist der Zürcher Hauptbahnhof einer der größten Kopfbahnhöfe Europas. Hier laufen die 5000 Streckenkilometer des Schweizer Eisenbahnnetzes auf 26 Bahnsteigen zusammen. Zürich Hauptbahnhof. Bis zu 500.000 Passagiere und 3000 Züge.
Andres Bossart kennt jeden Brunnen in Zürich. Er weiß, wie die Fassaden den Straßenklang verändern. Die Bahnhofshalle, groß wie ein Fußballfeld und 24 Meter hoch, ist einer seiner Lieblingsklangorte in der Stadt.
Hier hören wir eigentlich das, was wir sonst in der Stadt leider nie hören. Einfach dieses Gemurmel von Tausenden von Stimmen. Dann tauchen so einzelne Stimmen auf. Und jetzt die zweite Stimme, die hier auch wunderbar klingt, das sind die Schritte. Nur die Menschenstimmen und die menschlichen Schritte, das ist sonst in der Stadt leider durch den Verkehr vollständig verschwunden.
Er braucht seine Augen nicht zu schließen, um alles zu hören. Da, sehen Sie, sagt er, dort oben an der Decke die blau-rote Lichtinstallation von Mario Merz. Und gegenüber der riesige goldene Engel von Niki de Saint-Phalle. Früher standen hier die Dampflokomotiven, darum die Höhe, damit der Rauch abziehen konnte. Eine ererbte Hülle, sagt Andres Bossart, ein Geschenk. Es macht ihm offensichtlich großes Vergnügen, auch anderen die Ohren zu öffnen. Regelmäßig bietet er Klangspaziergänge an. Und längst hat er sich einen Namen gemacht, als Berater für Stadtplaner, für Architekten, für Lärmschutzexperten, die zunehmend erkennen, wie wichtig die urbane Geräuschkulisse ist für das Wohlbefinden der Stadtbewohner.
Die Eisenbahn heizte die Industrialisierung an und gab den Takt für die Urbanisierung vor. Die Bahnhöfe wurden im 19. Jahrhundert zu Spiegelbildern des Aufbruchs, der Mobilität, der Modernisierung. Hinter der Fassade im Stil der Neorenaissance brachte Architekt Jakob Friedrich Wanner 1847 die imposante Empfangshalle unter. Vorne Stein, Stadt und Bürgertum. Hinten Stahl, Gleis und Industriekultur. Früher spannte sich das technische Herz des Stellwerkes auch noch als Brücke über Gleisanlagen und Bahnsteige. Aber es wurde längst ans Ende von Gleis 51 verlegt. Dorthin, wo sich die Gleise zum ersten Mal kreuzen und queren, vereinen und wieder auseinandergehen. Ein Turm aus Beton. Das Cockpit im 5. Stock. Hier werden die Weichen gestellt.
Wir haben jetzt 8:45, das ist so etwa ein bisschen das Ende der Röschauer, wie wir sagen auf schön Neudeutsch, also des Berufsverkehrs, der Verkehrsspitze. Und jetzt reduziert sich der Verkehr etwas, also auf den Grundfahrplan, das ist ja immer noch meistens jede halbe Stunde ein Zug, aber in der Spitzenzeit haben wir noch mehr Züge.
Mehr als 1000 Züge sind es jeden Tag, die in den Hauptbahnhof Zürich hinein und wieder herausfahren, sagt Dominik Schlegel. Im Durchschnitt mehr als 100 Ein- und Ausfahrten pro Stunde. Er ist stolz darauf, dass alles so reibungslos läuft.
Also ich bin der Leiter des Fernbereichs 1 in Zürich, also des Zentralstellwerks, und gleichzeitig noch Stellvertreter des Leiterknotens, also des Leiters vom Bahnhof im Betrieb.
Also der Chef des Herzens des Bahnhofs sozusagen.
Kann man so sagen, ja. Ein entscheidendes Element ist die sogenannte Zugnummer. Jeder Zug hat eine Nummer. Die gibt es nur einmal in der Schweiz. Also der Zug von Zürich nach Genf, da, wenn man nach Bern telefoniert und etwas von dem Zug will, dann sagt man nicht der Zug nach Genf, der in Zürich um 7:30 abfährt. So, der ist ja dann in Bern um 8:30, sondern es ist der Zug 710. Und wenn man vom Zug 710 spricht, dann weiß jeder, der irgendetwas mit einem Business zu tun hat, von was man spricht, von welchem Zug. Also die Stelle, die das Lokpersonal disponiert, die Stelle, die die Speisewagenbesatzungen disponiert, der Computer, der die Fahrwege einstellt, alles arbeitet mit dieser Nummer.
9 Mitarbeiter sitzen im Halbkreis und schauen abwechselnd auf den Bildschirm vor sich und auf die Wand gegenüber. Eine riesige Panoramawand, die aussieht wie eine überdimensionale Modelleisenbahn. Mit schwarzen Bändern, die die Gleise, und mit roten und weißen Lämpchen, die die Züge darstellen. Manche leuchten, manche blinken. Züge, die angekommen sind, Züge, die ankommen, und solche, die wieder abfahren werden.
Der ganze Zugverkehr wird von hier aus gesteuert, die Weichen umgestellt, die Signale auf Fahrt gestellt von meinem Team. Etwa 80 Leute, ist natürlich ein 7-Tage-24-Stunden-Betrieb. Die Leute arbeiten Schicht, Frühdienst, Nachtdienst, Spätdienst, an Weihnachten, Silvester, rund um die Uhr.
Stellwerk Zürich, Nicole Hagmann.
Eine von ihnen ist Nicole Hartmann, eine junge, schmale Frau, schwarzes, schulterlanges Haar, Mitte 20.
Mein Bereich ist die Mitte, und zwar sind das die Gleise Anna 3 bis Anna 12, alles auf der Panoramawand. Das Einzige, was ich auf dem Bildschirm hier zum Beispiel schaue, ist der Zulauf, von wo die Züge kommen, ob sie pünktlich sind. Also man sieht es hier, die einzelnen Zugnummern zuerst, und dann hinten steht plus 1, der ist jetzt eine Minute zu spät. Und wenn sie pünktlich sind, steht nichts. Wenn sie zu früh sind, dies ist ein Güterzug, der hat jetzt minus 2.
Das, sagt die junge Frau, komme schon einmal vor, dass ein Zug zu früh ankommt im Hauptbahnhof. Pünktlich dagegen seien die meisten. Und hier oben im Zentralstellwerk tun sie alles dafür, dass der Fahrplan eingehalten wird.
Die einzelnen Züge kreuzen sich bei der Einfahrt, und dann kann man, wenn einer zu spät ist, einen anderen forcieren, damit dieser pünktlich einfahren kann und nicht einfach vor dem Einfahrsignal steht.
Seit knapp 8 Monaten ist sie dabei, genauso lang wie die Kollegin neben ihr. Früher, sagt Dominik Schlegel, früher hat hier keine einzige Frau gearbeitet.
Wir haben hier eine Weiche, die hatte heute Morgen eine Störung. Es geht nicht in die Endlage, dann kann man nicht drüber fahren mit dem Zug. Jetzt habe ich angerufen, jetzt sind sie vom technischen Dienst sind sie dorthin gegangen. Und tatsächlich geht sie nicht ganz in die andere Lage, weil sie Schwergang hat, sie klemmt. Und jetzt schaut er das an und macht, dass sie dann wieder sich kehren kann. Ganz.
Wir hatten gestern eine große Störung, da sind zwei von selbst gekommen, als sie es zu Hause im Radio gehört haben, haben gedacht, die Bar können sicher noch Hilfe gebrauchen und sind da gestanden. Das ist natürlich immer super, der Einsatz der Leute in so Situationen, da kann man auch wirklich drauf zählen. Also man hilft einander, man unterstützt sich. Ich denke, unter Lokführern oder unter Rangieren ist das auch so.
Heute Vormittag gibt es keine Störung. Ein junger Mann steht auf, geht die paar Stufen hinunter nach vorn zur Panoramawand und klebt einen roten Streifen auf das Ende von Gleis 6. So, sagt Dominik Schlegel, sehen alle Kollegen, dass dieses Gleis ab sofort gesperrt ist für Bauarbeiten. Die Fahrwege der Züge werden normalerweise per Rechner gesteuert. Gleiswege und Weichenstellungen sind programmiert. Doch schon bei einer winzigen Verspätung eines einzigen Zuges muss der Mensch eingreifen und eine Entscheidung treffen. Im Winter zum Beispiel kommt das besonders häufig vor.
Wenn es schneit, ist das immer schwierig. Also die Weichen sind geheizt, also es hat Gasbrenner an den Weichen. Die Weichen funktionieren grundsätzlich, aber da gibt es Schnee an den Zügen. Wenn da so eine Ladung Schnee in eine Weiche reinfällt, dann geht die halt eine Viertelstunde nicht mehr. Da kann man machen, was man will. Ja, es findet draußen statt.
Es schwingt immer ein wenig Stolz mit in seiner Stimme, wenn Dominik Schlegel über sein Team spricht, über den Hauptbahnhof Zürich oder über das Bahnfahren als solches.
Ja, natürlich, ja. Also ich komme jeden Tag zur Arbeit mit dem Zug. Ich habe zwar mittlerweile ein Auto, aber ich muss es dazwischen mal bewegen, damit es keine Standschäden erhält.
Die Bahnhöfe mussten sich die Städte erst erobern, ja, förmlich einverleiben. Es entstand der Bahnhofsplatz, die Bahnhofsstraße, das Bahnhofshotel. Auf der anderen Seite, hinter den Gleisen, entstanden die anderen Bahnhofsviertel, die schummrigen Milieus mit ihren billigen Kaschemmen, halbseidenen Gestalten und käuflichen Frauen. Auf die Sicherheit lassen die Züricher auch in ihrem Hauptbahnhof nichts kommen.
Und einmal steigen unsere Premier kontrolliert, auch alles in Ordnung.
Sie sind immer zu zweit auf Patrouille, die Sicherheitsbeauftragten der Securitrans. IO bedeutet in Ordnung. Beide sind um die 30, drahtig der eine, sein Kollege, ein Schrank. Gregor und RÜ. Ihre richtigen Namen wollen Sie lieber nicht sagen.
Ja, das ist eigentlich aus Sicherheitsgründen, weil teilweise haben wir es immer mit den gleichen Personen zu tun hier am Bahnhof. Sobald dass wir gefragt werden, dann geben wir die Dienstnummer, ja. Also eben, ich wäre jetzt 813, mein Kollege wäre 814.
Es ist später Vormittag. Gerade haben die zwei Sicherheitswächter die Lager und die Flure im dritten Untergeschoss kontrolliert.
Also wir sind eigentlich immer unterwegs. Wir sind eigentlich für alles ein bisschen hier am Bahnhof. Für die Sicherheit, für die Informationen, für Hilfe, Sanitätsfälle etc. Herr Huwiller ist eigentlich unser Chef. Ja, er sagt, wo sind die Schwerpunkte, was wir kontrollieren müssen. Auch das, was wir draußen sehen. Wir melden es der Zentrale und die Zentrale meldet es dann an Herrn Huwiller.
Die Zentrale ist im dritten Stock, Südflügel. Ein Raum voller Bildschirme. Darauf die Bilder, die 95 Videokameras im Hauptbahnhof liefern.
Ich bin schon seit 18 Jahren hier.
Sicherheit hat Vorrang. Deshalb ist Stefan Huwiller auch Ansprechpartner für die Mieter der Läden im Untergeschoss oder für die Bauarbeiter, die mit einem LKW zur Baustelle auf Gleis 16 müssen. Solange wie hier, sagt Stefan Huwiller, war er noch an keiner Stelle. Normalerweise wechselt ein Eisenbahner nach 5 Jahren in eine andere Position. Doch er wird wohl noch weiterhin hier bleiben. Seine Nerven sind gut. Und dass er mit so vielen unterschiedlichen Dingen zu tun hat, das macht ihm immer noch Spaß.
Es ist ein kleiner Kosmos, der alles anzieht, weil Bahnhof ist ja auch Treffpunkt. Also die Jungen treffen sich, aber auch jede Wandergruppe trifft sich hier im Bahnhof, wenn sie losziehen. Und Samstag, Sonntag oder am Abend, man trifft sich im Bahnhof. Das ist einfach der große Treffpunkt. Und darum haben wir auch sämtliche sozialen Schichten hier.
Die zwei Mitarbeiter, 813 und 814, sind gerade im Ladengeschoss unterwegs. An der Treppe zum Ausgang steht eine Frau, die raucht. Sie wird höflich gebeten, nach oben zu gehen. Dort, im Erdgeschoss, ist das Rauchen erlaubt. Dienst ist Dienst, aber nicht jede Schicht ist wie die andere. Dafür sorgt jedes Zweierteam selbst. Ein bisschen Abwechslung wollen sie haben.
Ja, und Wartesaalkontrollen können wir auch machen. Da schauen wir einfach, dass alle ein Billett haben, ein gültiges. Ansonsten müssen sie draußen warten oder eins kaufen gehen. Weil die SBB schaut darauf, dass der Wartesaal sauber bleibt. Und es hat viele Jugendliche gerade am Wochenende, die haben kein Billett und machen hier ihre Riesenpartys, weil es auch warm ist.
Im Zwischengeschoss gleich neben der Bahnhofskirche. Ein kleiner Raum mit roten Plastikstühlen hintereinander angeordnet. Vorn an der Wand ein Bildschirm mit den Abfahrtszeiten der Züge. Eine junge Afrikanerin, ein älterer Herr mit Plastiktüte, ein Mann in grauem Anzug mit Lederkoffer. Der Wartesaal. Wenn in der Schweiz gewählt wird oder bei einer Volksabstimmung, dient er auch schon mal als Wahllokal. Doch ansonsten nur zum Warten auf den Zug.
Vielen Dank, merci. Schönen Abend.
Schnell gegangen?
Zack, zack, ja. Schnell, schnell. Schönen Abend, Adi.
Der Einzige, der kein Billet hatte und darum den Wartesaal verlassen musste, war der Herr im Graugestreiften, der aussah wie ein seriöser Geschäftsmann.
Da machen wir keine Ausnahme. Weil sonst kommen immer wieder so Vorurteile, oder nur weil wir Jugendliche sind, nur weil wir so und so sind. Darum, es gilt für alle das Gleiche, ob sie Anzug anhaben oder...
Kein Land der Welt ist so darum bemüht, den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern wie die Schweiz. Niemand steht so geschlossen hinter den großen Infrastrukturprojekten der staatlichen Eisenbahn wie die Schweizer. Ob beim Umbau des Zürcher Hauptbahnhofs, der in vollem Gange ist, oder beim Bau des Gotthard-Basistunnels, der bis 2017 fertiggestellt sein soll. Es zählt der Gemeinsinn nach abgeschlossener Volksbefragung. Es gilt, beschlossen ist beschlossen, Mehrheit ist Mehrheit. Mit der Bahn verhält es sich in der Schweiz wie mit der Post und dem Rundfunk. Es lastet nicht nur eine enorme Verantwortung auf ihnen, sie haben auch mit großen Erwartungen zu kämpfen. So wie die Post auf jeder Almhütte erwartet wird und klarer Fernseh- und Radioempfang in jedem Seitental, so wird für selbstverständlich gehalten, dass der Zug so weit wie möglich zu den Menschen kommt und nicht der Mensch zum Zug. Darauf legen die Bahn und ihre Kunden gleichermaßen Wert, auf Pünktlichkeit. Sicherheit, Zuverlässigkeit, Bequemlichkeit, mehr noch auf Sauberkeit. Das gilt für die Züge, Wagen und Abteile. Das gilt aber auch für die Bahnhöfe. Unten auf den Perrons und oben auf dem Dach.
Also es hat einfach sehr viel mit Treppensteigen zu tun.
Wanderschuhe, Anorak, ein Stirnband aus grauer Wolle. Sie ist gut ausgerüstet für ihren Kontrollgang auf dem Dach.
Ich mache das zum Beispiel auch noch in Großmünster. Betreue ich auch noch die Tauben.
Iris Scholl, Anfang 40, zarte Statur, gesunde Gesichtshaut, freundliche Augen.
Das ist eine Kirche, die hat zwei Türme. Da muss ich auch immer rauf und durch. Sie liebt das.
Sie, das ist der kleine schwarze Hund mit braunen Pfoten. Aleja, ein Jagdhund.
Ich frisst sehr gerne Taubeneier. Tauben würde sie auch gerne fressen, aber das machen wir nicht.
Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich die Zoologin um die Wildvögel der Stadt Zürich. Mauersegler, Turmfalken, Dohlen, Schleiereulen und Waldkauz. Ihr Büro für Verhaltensforschung und Ökologie ist eine gute Adresse für vielerlei Arten Naturschutz. Aber als Taubenbeauftragte ist sie auch gefragt, wenn es nicht um den Schutz der Vögel, sondern um den Schutz der Gebäude geht.
Es ist ja schon so, wir wollen nicht einfach keine Tauben. So sich einfach im Raum bewegen, mit dem man irgendwie umgehen kann. Und der Nachteil bei den Tauben ist schon, dass die sitzen lange an der gleichen Stelle und setzen da auch ihren Kot ab und der klebt wunderschön.
Sie schließt die Tür auf, die aufs Dach führt, steigt über eine Leiter, die im Weg liegt und steht schon auf dem Dach der Querhalle.
Da draußen haben wir drei Fallen. Und da gebe ich jeweils Futter rein als Lockmaterial. Das ist eine spezielle Futtermischung. Und hier sehen Sie die Fallen. Die Idee ist, dass die Tauben, die gehen dann hier durch diesen Rechen. Der ist flexibel nach innen, aber nach außen können sie dann nicht mehr. Und es macht mir keinen Spaß, Tauben umzubringen.
Dreimal pro Woche steigt Iris Scholl auf das Bahnhofsdach. Der Hauptbahnhof liegt sowieso auf ihrem täglichen Arbeitsweg, sagt sie. Denn natürlich kommt sie mit dem Zug in die Stadt. Manchmal streut sie nur Futter, manchmal säubert sie die Käfige Und wenn ein Tier in der Falle sitzt, bricht sie ihm das Genick.
Meine Bedingung ist, es muss möglichst schnell gehen. Wenn ich eine Taube lange anschaue, kann ich sie auch nicht mehr umbringen. Es entsteht dann sehr schnell etwas wie ein Band oder eine Beziehung. Das ist dann mehr von mir her, von der Taube her wohl eher nicht. Aber es hat es auch schon gegeben. Da habe ich es auch schon mal wieder fliegen lassen, weil ich gedacht habe, ja, also auf eine mehr oder weniger kommt es nicht drauf an. Und das ist jetzt so ein Prachtstier. Wir leben ja alle auch gerne.
Und dann kauft sie sich, wie ging am Kiosk vor.
Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Reporterin war Simonetta Dibbern. Die vielen Recherchen zu Zahlen, Daten, Fakten verdanken wir den Kolleginnen und Kollegen von der Neuen Züricher Zeitung, die sie im Oktober 2010 zusammengetragen haben. Und im Namen von Redaktion und Technik verabschiedet sich Thilo Kössler.
12.04 Uhr.
HR2 Kultur. Literaturland Hessen.
Heute mit einer Aufzeichnung aus dem Brüder Grimm Museum Kassel. Am 18. April stellten Heinz Röllecke und Albert Schindehütte hier ihr neues Buch vor. Es begrüßt der Leiter des Museums, Dr. Bernhard Lauer.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich im Palais Bellevue, das 1714 als Sternwarte für den hessischen Landgrafen Karl errichtet wurde und seit nunmehr 40 Jahren das Brüder Grimm Museum in Kassel beherbergt. Die berühmten Kasseler Märchensammler und Sprachforscher Jakob und Wilhelm Grimm haben in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht weit von hier gelebt und gearbeitet. Pünktlich zum 200. Geburtstag der Kinder- und Hausmärchen, des nach der Lutherbibel ja wohl berühmtesten Buches der deutschen Literaturgeschichte, präsentiert sich unser Haus wieder grundlegend saniert und renoviert in neuem Glanze. Und ich darf nun das Wort an Herrn Professor Böhnke aus Frankfurt weitergeben.
Meine Damen und Herren, vor mir auf dem Tisch liegt ein 1,7 Kilogramm schwerer Prachtband. Und dieser Prachtband hat zwei Urheber. Der eine ist Professor Heinz Röllecke, während zu meiner Linken Albert Schindehütte, von Beruf Kalligraph, Holzschneider, Tuscher, Zeichner, für die Pracht dieses Buches verantwortlich ist. Er stammt aus Breitenbach, heute ein Ortsteil von Schauenburg. Und just in Schauenburg ist die Schauenburger Märchenwache, die Schindehütte zusammen mit anderen vor nunmehr, ich glaube, 13 Jahren gegründet hat. Heinz Röllecke, das Buch heißt, es war einmal die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte. Wieso eigentlich die wahren Märchen? Haben wir bisher immer falsche Märchen gehört oder gelesen?
Es hat sich so durchgesetzt, und das ist auch ganz natürlich, dass man immer nur die Auflage letzter Hand, wie die Fachleute sagen, also 1857, die letzte zu Lebzeiten der beiden Brüder erschienene Ausgabe, zugrunde legt für all die vielen Drucke, Nachdrucke, Gesamtausgaben, Einzelausgaben, Übersetzungen in 170 Sprachen. Das ist immer die Ausgabe letzter Hand. Und man hat darüber vergessen, das ist kein Fehler, aber man kann es ja mal konstatieren, dass vorher eine Wirkungsgeschichte von 45 Jahren liegt. Also die Erstausgabe ist schließlich von 1812, die erhaltenen Urhandschriften sind von 1810, und es mag manchen interessieren, wie ist denn, jetzt sage ich das in Anführungsstrichen, das wahre Gesicht dieses Märchens, wie war denn die erste Fassung, die den Brüdern Grimm zukam, und das ist der Sinn der Sache. Dass also hier nur Texte versammelt sind, die in den allerersten Auflagen erschienen sind, wo also die Bearbeitungstendenzen der Brüder Grimm noch nicht so durchgeschlagen sind wie in späteren Zeiten.
Ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist es ja, die Beiträgerinnen und Beiträger hinter den Märchen bekannt zu machen, erstmal bewusst zu machen. Sie haben von 25 biografische Skizzen veröffentlicht. Jetzt kennen wir die. Wie es sich für ein Märchen gehört, für eine Sendung, über Märchen haben wir natürlich noch ein drittes Märchen. Und zwar Die klugen Leute, erzählt von Dorothea Wild, später Grimm, aufgeschrieben von den Brüdern Grimm.
Wir haben bis jetzt nur von den Beiträgern erzählt. Wir müssen auch mal was von denen erzählen, die die Geschichten aufgeschrieben und zum Druck vorbereitet haben. Und das waren, wie wir alle wissen, Jakob und Wilhelm Grimm. Die haben sich die Arbeit aber von Anfang an nicht zufällig, sondern sehr sinnvoll aufgeteilt. Wilhelm Grimm hat ausschließlich alle Beiträge hier der Familie Wild, das war ja nicht nur Dortchen, das war auch Gretchen, das war auch eine jüngere Schwester noch, die hat nur Wilhelm Grimm aufgeschrieben. Das waren ehrbare Kasseler Apothekerstöchter, hier ganz in der Nähe, Gartenstraße. Und der Großvater war sogar Professor in Göttingen für Ästhetik, das will ja auch was heißen. Vorfahren kamen aus Bern, auch eine gebildete Familie. Aber diese drei märchenerzählenden Schwestern, Wild, von denen ist keine Märchenaufzeichnung erhalten, handschriftlich. Das heißt, sie haben wahrscheinlich gar nichts aufgeschrieben, sondern sie haben dem Wilhelm Grimm erzählt. Und hat Wilhelm Grimm, der von Anfang an der genialere Märchenerzähler war und blieb, aus diesen Stichworten ein schönes Märchen gemacht. Er hat diese Wildbeiträge immer mehr überarbeitet. Und das müssen wir Wilhelm Grimm natürlich noch desto viel höher anrechnen. Und die klugen Leute, das sind ja ganz späte Aufzeichnungen, das sind die einzigen, wo dann Wilhelm Grimm mal schreibt, ja, das hat Dortchen erzählt. Die hatte Verwandte in Nentershausen, hat die besucht, die haben ihr ein Märchen erzählt, der hat den Grimms wiedererzählt.
In der Kulturszene Hessen hörten Sie die Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung vom 18. April 2012. Eingeladen hatte die Stadt Kassel in Zusammenarbeit mit HR2 Kultur. Das Buch kostet 79 Euro.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Der internationale Syrienvermittler Brahimi sieht Chancen für einen Dialog zwischen Regierung und Opposition. Die Bundesregierung will sich in der EU dafür einsetzen, ein möglichst weitreichendes Freihandelsabkommen mit den USA zu erzielen. Man strebe den großen Wurf an und keinen Minimalkonsens, sagte Wirtschaftsminister Rösler dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Es würde deshalb schaden, bei den Gesprächen von vornherein bestimmte Bereiche auszuklammern. Auch BDI-Präsident Grillo bewertete im Deutschlandfunk die Pläne zur Schaffung einer transatlantischen Freihandelszone positiv. Zugleich wies Grillo Befürchtungen zurück, eine Freihandelszone könnte hierzulande zu niedrigeren Standards führen, etwa im Umwelt- oder Sozialbereich. In einigen Branchen seien die Normen in den USA sogar strenger. Nach Supermärkten und Discountern sind nun auch Dönerbuden vom Skandal um falsch deklariertes Fleisch betroffen. Der Sender RTL ließ nach eigenen Angaben 20 Stichproben aus Imbissbuden in Leipzig und Berlin untersuchen. Dabei seien in einem Fall Anteile von Pferdefleisch und bei 3 Proben bis zu 7% Schweinefleisch nachgewiesen worden. Am Dienstag breiten sich die Schneefälle weiter nach Süden aus, im Norden Auflockerungen, vereinzelt Schneeschauer möglich, 0 bis 5 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 15 Uhr.
Deutschlandfunk, 14.05 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 385. In einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks erfährt man von einer Deutschen, die im Alter von 65 Jahren Mitte August in Hamburg gestorben ist, nur den Vornamen, weil ihr Familienname wegen des Datenschutzes nicht genannt werden darf. Sie hieß Gabriele und wurde Gabi genannt. Sie war Sachbearbeiterin bei einer großen Firma und konnte gut Englisch, aber da sie nicht geheiratet hatte und nur mit einer Katze zusammenlebte, hatte sie, um sich nicht so allein zu fühlen, angefangen, zu viel zu trinken. Ihr Vater ist als Soldat im Zweiten Weltkrieg gefallen. Ihre Mutter heißt Gertrud. Sie hat nach dem Tod ihres Mannes nicht wieder geheiratet und hat sich um ihr einziges Kind oft große Sorgen gemacht und ihr auch etwas zu essen geschickt, ist aber mit ihrer Tochter nicht gut ausgekommen. Deren einzige Freundin war eine Dame, die nur 6 Jahre jünger war als ihre Mutter. Die war zu ihr wie eine Mutter, aber als sie starb, lag diese Dame schon seit 2 Wochen mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Im Juni war Gabriele noch bei ihr gewesen, um mal zu baden, denn in ihrer Wohnung hatte sie keine Badewanne. Diese Bekannte hat sie auch mal nachts angerufen, obwohl der das gar nicht recht war. Herr van Dalen hat die Wohnung über ihr. Ihm ist aufgefallen, dass ihr Briefkasten überquoll, da schon 2 Pakete für sie lagen und ihre Wäsche von der Leine gefallen war. Aber wenn man bei ihr klingelte oder sie anrief, hatte sie immer gesagt, dass sie ihre Ruhe haben will. Deshalb hatte er schließlich den Vermieter angerufen. Der hat das der Polizei gemeldet. Und dann ist am 26. August ein Polizist gekommen und hat festgestellt, dass sie wohl schon vor 2 Wochen gestorben war. Ihre Leiche lag im Wohnzimmer auf dem Sofa mit dem Gesicht zur Decke und war schon stark verwest. Ihr Gesicht war schwarz und der Verwesungsprozess war schon so weit fortgeschritten, dass da auch schon Tierchen krabbelten. In einer Mitteilung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Hamburger Friedhöfe steht, sie wäre am 26. August gestorben, aber das war nicht ihr Todestag, sondern der Tag, an dem man ihre Leiche gefunden hat. Wann sie gestorben ist, weiß man nicht. Das Landeskriminalamt hat keine Hinweise auf Mord, Selbstmord oder äußere Gewalt gefunden, einen Tod aus unbekannter innerer Ursache festgestellt und einen Zusammenhang damit vermutet, dass sie zu viel Tabletten genommen und zu viel getrunken hat. Die Polizei hat die Leiche ins Institut für Rechtsmedizin gebracht und da hat man deutliche Fäulnisveränderungen festgestellt und auf eine Öffnung der Leiche verzichtet. Die äußere Betrachtung ergab, dass die Tote zu wenig gegessen hatte. Die Todesursache wurde nicht festgestellt. Am 13. September wurde der Leichnam einem Bestattungsinstitut übergeben. Da die Polizei festgestellt hatte, dass bei der Verstorbenen noch Geld vorhanden war, hat das Landeskriminalamt beim Amtsgericht beantragt, einen Nachlasspfleger einzusetzen. Der hat dann in ihrer Wohnung ihr Testament gefunden. Sie wollte, dass ihre Mutter ihre Erbin wird, aber die hat das Erbe ausgeschlagen. Sie wollte das Erbe nicht übernehmen, weil sie dann auch die Schulden hätte übernehmen müssen. Ihre Tochter hatte zwar am 3. August noch fast 4.000 Euro auf ihrem Konto bei der Sparkasse, aber das war nicht genug, um alles davon zu bezahlen, zum Beispiel auch noch die Miete von 349 Euro für September, Oktober und November, die Einäscherung, die am 5. Oktober erfolgt ist, die Bestattung und dann auch noch 1.450 Euro Vergütung für die Nachlasspflegschaft. Für ein anonymes Urnengrab auf dem Friedhof, auf dem sie begraben werden wollte, hat das Geld nicht gereicht. Deshalb ist es zu einer Zwangsbeisetzung gekommen. Dabei spricht man von Zwang, weil in Deutschland jeder Tod beerdigt werden muss. Dafür gibt es in Hamburg das Gesetz über das Leichenbestattungs- und Friedhofswesen. Die Kosten von 1.863 Euro für die Zwangsbestattung werden dem Staat aus dem Nachlass ersetzt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 385. Danke.